بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Biografien der Hadith-Gelehrten, und nach Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kommen wir zum Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muslim heißt Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, weil er aus dem Gebiet Naysabur kommt, ist heute im Gebiet des Irans, also dem ehemaligen Khurasan, und ist der zweitgrößte Hadith-Gelehrte aller Zeiten nach Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Also was die Bekanntheit angeht seines Werkes. Natürlich gab es Gelehrte vor ihm, Gelehrte nach ihm, aber was die Werke angeht und die Authentizität, ist Al-Imam Muslim an zweiter Stelle nach Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Er wurde geboren im Jahre 204 nach Hijra, also ungefähr 800 irgendetwas. Und Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ist etwas älter als Al-Imam Muslim rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Und unter den Hadith-Gelehrten war er ein berühmter Wissenschaftler, so dass man sagte, Muhammad ibn Bashar sagte, die Huffaz, also die größten Hadith-Gelehrte der Welt, sind vier: Abu Zur'a im Gebiet Ar-Ray, Muslim, also Imam Muslim in Naysabur, Ad-Darimi in Samarkand und Al-Bukhari in Bukhara. Keine arabischen Städte. Das sind alles Nicht-Araber. Und doch waren sie die großen Gelehrten dieses Metiers. Aber nicht nur das. Selbst in der arabischen Sprache, Sibawi, der größte Gelehrte der arabischen Sprache, ist auch kein Araber gewesen. Und das zeigt, dass die ganze Umma sich eingesetzt hat für diese edle Religion. Egal aus welcher Nation, welches Blut in dir fließt, denn der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala war ihr Antrieb, sodass sie Vorreiter wurden. Das sind keine irgendwelche Gelehrten, die ein bisschen Ahnung haben oder die von mir aus viel Ahnung haben. Das waren Genies. Ihre Leistung ist etwas Großartiges. Noch einmal, wir müssen immer uns vor Augen halten, in einer Zeit, in der Wissenaneignung sehr, sehr anstrengend war. Du hattest keine Telekommunikationsmöglichkeit, sondern du musstest dich bewegen. Ja, auch Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, war einer dieser großartigen Gelehrten. An-Nawawi rahimahullah sagte, es besteht Einigkeit über seine Führungsrolle. Also er redet über Al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hat ja Sahih Muslim erläutert. Und dieses Werk, die Erläuterung, der Kommentar von Imam An-Nawawi über sein Kommentar zu Sahih Muslim, ist eines der wichtigsten Werke überhaupt. Und ich glaube, ich habe schon einmal erwähnt, dass Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala gefragt wurde, was ist dein Lieblingswerk? Was ist dein Lieblingswerk? Und da sagte er, der Kommentar von Imam Nawawi zu dem Hadith-Werk von Imam Muslim. Er hat es 60 Mal gelesen. Und Ibn Baz war blind. Das bedeutet also, man hat es ihm vorgetragen. Das war ja nicht in dieser Sprache der Blinden, wie heißt diese Sprache, wo die mit fühlen und so. Ja. Lau alam, ob es das Werk so gibt, Koran gibt es zwar, ja, aber ob es diese Werke gibt, und trotzdem gibt es Blinde, Großgelehrte. Und wenn er Er hat viele Werke gelesen, aber das ist ein Werk, über das er gesagt hat, das ist eines meiner Lieblingswerke. Und dass er es 60 Mal durchgenommen hat, gelesen hat, also gehört hat. Man hat es ihm vorgetragen, zeigt, wie wichtig beide Gelehrte sind. Al-Imam Muslim auf der einen Seite und Al-Imam al-Nawawi auf der anderen Seite. Und das zeigt wiederum auch, wie Al-Imam ibn Baz, rahimahullah ta'ala, umgegangen ist mit den Gelehrten. Auch wenn Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, vielleicht einige Ansichten hat, bei denen ihm andere Gelehrte widersprechen, auch was Aqida angeht, nimmt man trotzdem das Wissen. Denn Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, war kein Verfechter der falschen Aqida, sondern ein Verfechter von Koran und Sunna. Aber, subhanallah, er war ein Mensch, so wie alle anderen Gelehrte auch. Und er kann mal falsch liegen. Das Gleiche gilt für Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, hat das Werk Sahih al-Bukhari kommentiert und erläutert. Und dieser Kommentar ist ein gewaltiger Kommentar. Ibn Baz selbst wieder, rahimahullah, damit wir wissen, mit welchen Persönlichkeiten wir es zu tun haben, hat Anmerkungen geschrieben zum Kommentar von Ibn Hajar al-Asqalani. Das Werk nur zu lesen, ist schon eine Kunst. Nimm das Buch, mach's auf, versuch's zu lesen. Auch wenn du Arabisch kannst. Geht jetzt nicht darum, kannst du Arabisch oder nicht. Selbst wenn du Arabisch kannst, dieses Wissen da drin, wenn du schwimmen kannst, ist ein Unterschied, ob du im Kinderbecken schwimmst oder im offenen Meer. So, das heißt also, dass du das Buch in die Hand nimmst und liest, ist schon eine Kunst. Jetzt so viel Wissen zu haben, dass du Imam Ibn Hajar al-Asqalani kommentierst, zeigt die Stellung von Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Aber er kommentiert mit Respekt. Hat er gesagt, A'udhu billah, dieser Ibn Hajar, wie kann er nur hier einen Fehler haben und einen Fehler haben und hier einen Fehler haben? Kein normaler Mensch, der seine Grenzen selbst kennt, wird spotten über einen Gelehrten. Sondern man sagt, rahimahullah, tut mir leid, hier liegt er falsch. Nach den anderen großen Gelehrten ist das und das die richtige Ansicht. So gehen wir mit den Gelehrten um. Also hier sehen wir auch Ibn Baz rahimahullah, sowohl Experte in Kommentar von Imam Nawawi, als auch Experte in Kommentar von Ibn Hajar. Zu was? Zu diesen zwei gewaltigen Hadith-Sammlungen. Und wir werden auch noch sehen, warum sagt er nicht, mein Lieblingswerk ist Kommentar zu Bukhari. Werden wir gleich sehen. Ibn Baz nämlich war auch ein Hadith-Wissenschaftler, was viele vielleicht nicht so wissen. Man weiß, okay, da war der Großmufti und so weiter, Jazallahu khairan, Aqida sowieso, ja, also rahimahullah ta'ala, aber er war ein sehr großer Hadith-Wissenschaftler, hat Hadith eingestuft, das alles und er ist blind, rahimahullah ta'ala. Also Hadith einzustufen, weißt du, was es bedeutet? Das hatte ich ja mehrmals erwähnt, oder nicht? Das bedeutet, du liest dir die Biografien der einzelnen Überlieferer. Das Leben, du studierst das Leben. Studier mal dein Leben. Dein Leben, du kennst dich doch, oder nicht? Jetzt, wenn ich dich fragen würde, kannst du mir bitte eine Zusammenfassung, nicht nur Lebenslauf, die 10 Zeilen, eine gute Zusammenfassung deines Lebens geben, dann sagst du so, Sekunde mal, oh, boah, ich brauche jetzt mal ein paar Tage, ja, oder ein paar Wochen. Wo war ich im Kindergarten nochmal und wen habe ich da getroffen? Und das ist dein eigenes Leben. So, jetzt musst du Biografien zusammenfassen, um am Ende zu prüfen, ist der überhaupt akzeptabel oder nicht? Von Abertausenden. Und das ohne irgendwas zu sehen. Dann kommen irgendwelche dahergelaufenen, Ibn Baz. Das ist das Problem. Unwissenheit ist der größte Feind eines Menschen. Da tut man sich selbst so viel Unrecht, ohne dass man es merkt. Also, An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte, es besteht Einigkeit über seine Führungsrolle, seinen hohen Rang in dieser Kunst, seine Vorreiterschaft darin und seine umfassende Beherrschung eines der größten Anzeichen für seine Erhabenheit und seine Führungsrolle, seine Frömmigkeit, seine Gewandtheit in den Hadith-Wissenschaften und seine Meisterschaft und Vielseitigkeit darin, ist sein Sahih-Werk, in dem sich vor ihm und nach ihm kein Buch findet, das eine so gute Anordnung und eine so prägnante Zusammenfassung der Überlieferungswege ohne Übermaß oder Mangel bietet. Was ist mit Sahih al-Bukhari? Er hat darin sogar Sahih al-Bukhari übertroffen. Wie wir inshallah noch gleich sehen werden, wenn Allah erlaubt. Die Maghreb-Länder, Marokko, Algerien, Tunesien und so, die Gelehrten, Andalusien, bevorzugen Sahih Muslim. Nicht, weil sie sagen, er ist authentischer, sondern er ist systematischer, besser geordnet, hadith-technisch einfacher zu benutzen, wie wir gleich sehen werden. Also, Imam Muslim hat etwas gepackt, geschafft, hat Imam Bukhari übertroffen in einem Bereich. Nicht in der Authentizität. Die authentischsten Hadithe sind von Imam Bukhari. Okay? Dann kommt Imam Muslim. Aber von der Kunst des Schreibens, der wissenschaftlichen Arbeit, der Formulierung, sagen wir es mal so. Wie schreibst du das Buch? Da sagen einige Gelehrte, besonders wie gesagt, Andalusien, Maghreb, Staaten, finden sie Sahih Muslim besser, wie wir noch sehen werden, inshallah. Al-Hakim überlieferte, dass Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra sagte, Muslim ibn al-Hajjaj war einer der Gelehrten der Menschen und einer der Behälter des Wissens. Er war ein Lager des Wissens, vollgepackt mit Wissen, rahimahullahu ta'ala. Er war vom Beruf Händler und er hatte unter anderem auch Seide verkauft und er war Eigentümer von mehreren Landstücken. Es ging ihm wirtschaftlich gut. Und hier kommen dann wieder die Leute und sagen, ach, Alhamdulillah, noch ein Beweis, dass ich mich um die Dunya kümmern muss. Gerne, werde einst immer Muslim und kümmere dich um die Dunya. Immer diese auf einem Auge blind. Die sehen nur, immer Muslim war reich. Sehr schön. Was hat er mit seinem Reichtum getan? Sahih Muslim geschrieben. Du hast einen guten Job. Jazakallahu khairan. Mögest du Milliardär werden, außer es ist Fitna für dich, dann möge Allah dich davor bewahren. Aber was machst du jetzt mit deinem Reichtum? Was hat die Umma von dir, von deinem Reichtum? Ja, also ich bin Mitglied in einer Moschee. Jazakallahu khairan. Möge Allah dich reich belohnen. War es das? Hat Imam Muslim gesagt, alles klar, wo ist die nächste Moschee? Da, hier hast du 2 Dinar. Assalamu alaikum, ich gehe jetzt schlafen. Oder hat er dieses Geld benutzt, um durch die ganze Welt zu reisen? Um mehrere Werke zu verfassen. Er hat um die 20 Werke verfasst. Das Größte ist natürlich seine Hadith-Sammlung. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diesen Wohlstand gegeben hat. Ob Imam al-Bukhari oder Imam Muslim. Aber was haben sie mit diesem Wohlstand gemacht? Oder auch ein Imam Abu Hanifa. Das hatten wir gesagt. Also nicht jeder Imam war arm. Al-Shafi'i war arm. Ahmad ibn Hanbal war arm. Malik war arm. Also denen ging es jetzt wirtschaftlich nicht so toll. Und trotzdem wurden es gewaltige gelehrt. Armut ist kein Hindernis, um etwas zu erreichen. Reichtum ist auch kein Hindernis. Das heißt, ob du arm bist oder reich bist, keine Ausrede für dich. Wo ist dein Beitrag für diese Umma? Lebst du nur für dich? Du hast Vorbilder und deswegen teilt es Allah auf. Er hat Gelehrte reich gemacht, Gelehrte nicht reich gemacht. Warum? Ja, weil wir unter uns gibt es Reiche und nicht Reiche. Also jammer nicht darüber, dass du viel Geld hast oder dass es anstrengend ist, dieses Geld zu bekommen oder dass du kein Geld hast, sondern was ist dein Beitrag? Wie viele Muslime haben profitiert von dir? Diese Umma wird erst wieder ihren Rang erreichen, wenn wir so leben wie diese Menschen. Diesen Einsatz, damit du lernst, wie der Prophet gebetet hat, alayhi salatu wasalam, wie er gefastet hat, hat er sein Geld benutzt, damit du hier sitzt, rawahu Muslim. Okay, alhamdulillah. Dafür hat er sein Geld eingesetzt. Er hätte auch ein gemütliches Leben haben können. Okay, bitte, hier, wie viel kostet dieser Stoff? Alles klar, bitte. Und das war's. Und macht Urlaub. Und das war's. Aber nein. Also, wo ist dein Beitrag? Sein Vater war einer der Gelehrten in seiner Stadt, also in Naysabur. Und er war mit seinem Vater dann immer in den Unterrichten. Und das ist natürlich auch wieder ein Beispiel für die Wichtigkeit der Erziehung. Bei Imam al-Bukhari, wer war das? Wer hat ihn erzogen? Ja? Seine Mutter. Imam Ahmad? Seine Mutter. Imam al-Shafi'i? Seine Mutter. Imam Malik? Auch seine Mutter. Hat ihn immer angezogen, schick angezogen, geh dann zu Rabi'a und lerne bei ihm benehmen, bevor du Wissen von ihm. Das sind Mütter, aber es gibt auch Väter. Beide müssen zusammenspielen. Beide müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder sich entwickeln, weltlich, aber auch religiös. Weltlich, glaube ich, gibt es keine Eltern heutzutage, die sich nicht darum kümmern, oder? Allahu a'lam, also die Eltern, und hast deine Hausaufgaben gemacht, ja, und bist zur Schule gegangen und hast gelernt für die Prüfung, für Mathe, Physik, alhamdulillah, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und wenn Eltern sich nicht kümmern darum, ist es sehr schlecht. Wir wollen Führungspositionen haben in allen Bereichen, wir brauchen Ärzte, Architekten, Handwerker, wir brauchen alles. Aber die große Baustelle ist, hast du Koran gelesen? Hast du gebetet? Da hapert's leider. Also übernimm die Erziehung in allen Bereichen, nicht in einem Teil, nur weltlich. Weltlich sorge dafür, dass dein Kind, dein Sohn, deine Tochter erfolgreich wird. Aber auch bitte in der Religion. Hast du gelesen, Koran, hast du wiederholt, hast du deine Adhkar aufgesagt? Und wie sieht's aus? Das Handy. Du kannst doch deinem Kind nicht einfach TikTok überlassen. Also entweder du weißt nicht, was TikTok ist, und was noch schlimmer ist, du weißt, was TikTok ist. Das ist doch, yani, kannst du gleich in die Hölle schmeißen, oder nicht? Yani, was ist der Unterschied jetzt? Möge Allah uns bewahren und unsere Kinder bewahren. Das heißt, du musst darauf achten, ja, der hört mir nicht zu. Ja, warum? Weil du zu spät angefangen hast. Wenn du erst mit 15 ihm sagst, gebeten oder sie, hör auf, TikTok, guten Morgen. Aber wenn du schon früh Alternativen ihm gegeben hast, schaut euch selbst Nicht-Muslime an, sehr bekannt, viele, besonders im gebildeten Milieu, ja, in der Arztpraxis siehst du, das neunjährige Kind hält einen Wälzer, einen Roman und liest. Oder nicht? Unser einer denkt nur, Junge, was macht der gerade da? Oder im Zug nimmt ein Buch und liest. Erziehung. Warum? Weil dieses Kind gesehen hat, dass sein Vater und seine Mutter ein Buch genommen hat und gelesen hat. Du kannst ja nicht sagen, du selbst, TikTok. Mein Sohn, a'udhu billah, ja, astaghfirullah, nein, liest bitte das Buch. Wie funktioniert denn sowas? Du bist ein Vorbild. Du möchtest, dass dein Kind mehr Bücher liest, nimm du das Buch in die Hand. Du möchtest, dass dein Kind mehr Koran liest, nimm du Al-Koran in die Hand. Fülle die Zeit deiner Kinder mit Effektivem, mit Nützlichem, dann brauchen die kein TikTok. Aber wenn du natürlich TikTok als Narkosemittel nimmst, sei bloß ruhig, da nimm das Handy in die Hand, ja, lass mich in Ruhe. dann hast du ihn umgebracht. Das muss dir bewusst sein. Möge Allah uns helfen bei der Erziehung. Also, Al-Imam Muslim ist erzogen worden in einem Hause des Wissens und der Religiosität. Und er wurde bezeichnet als der großzügige Neysaburs. Also er war sehr großzügig. Er war bekannt für seine Ausgaben. Ihm ging es gut, Alhamdulillah. Und deswegen hat er auch vieles ausgegeben. Muhsin von Neysabur, der Gütige, also Großzügige, Edelmütige in Neysabur. Er hat früh angefangen zu lernen, und zwar ungefähr mit 12 hat er sich auf den Weg gemacht, um Hadithe zu sammeln. Mit 12. Vorher hat er ja schon bei seinem Vater gelernt. Aber mit 12 ist er dann zu Hadd. Und dort hat er auch einige Gelehrte gefunden in Mekka und hat von ihnen gelernt, natürlich auch in Neysabur, ja, seiner Heimat. Und das ging über 10 Jahre, 15 Jahre. Und da sehen wir wieder, wie bei allen Gelehrten. Es gibt keinen Gelehrten, Bachelor, Master, ich bin ein Gelehrter. Das gibt's nicht. Bachelor, Master, guten Tag, du weißt jetzt, wie Wissenschaft geschrieben wird. Alhamdulillah, schon immerhin. Aber ein Gelehrter, ein Großgelehrter zu sein, da brauchst du ja Jahrzehnte dafür. Und das ist wichtig, damit wir auf dem Boden bleiben. Du hast ein Buch gelesen. Nein, ich habe 3 Bücher gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Trotzdem hast du keine Ahnung. Trotzdem haben wir alle keine Ahnung. So, wozu führt diese Gewissheit, dass ich meinen Mund halte? Dass ich nicht urteile. Ich darf gerne kopieren, einfügen. Okay. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Balliru anni walau aya. Vermittelt über mich, auch wenn es nur eine Aya ist. Also kopieren, einfügen. Du hörst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, Achi. Allah sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Punkt. Jetzt hast du noch zusätzlich gehört, Arab bedeutet Schöpfer, Besitzer und Verwalter. Okay. Guck mal, Achi, Rabb bedeutet Schöpfer, Besitzer, Verwalter. Punkt. Vermittle das, was du gehört hast. Aber dass du jetzt urteilst, besonders urteile über andere, der ist schlecht und der ist Mubtadi und der ist Käfer. Also wenn du schneller in die Hölle kommen willst, bitteschön, also da kann man dir auch nicht helfen. Aber wer Achtung vor sich selbst hat, und Furcht vor Allah hat, der lernt aus diesen Biografien, wenn ein Imam Muslim und vorher Bukhari und wie sie alle heißen, Ahmad ibn Hanbal, alle gelehrt, jahrzehntelang studiert haben, und wie wir noch gleich sehen werden, die Beziehung zwischen Imam Muslim und Imam Bukhari, rahimahullah, dass wir wissen, du musst deine Grenzen kennen. Insgesamt wurden 200 Lehrer aufgelistet. 200 Lehrer. Nach 2 Seminaren denken wir, guten Tag, ich bin Ibn Taymiyyah. Und jetzt geht's ab. Und ich debattiere jetzt. Und gibt's irgendwo Live-Session? Ich gehe jetzt rein. Unwissenheit. Du denkst, du hast Wissen. Du denkst, ja, ich kann jetzt debattieren. Die Tatsache, dass du da reingehst in so ein Live-Dingens da und mitreden willst, zeigt, du bist unwissend. Ein Jahil bist du. Aber ich muss zu Allah aufrufen und so. Ja, genau, nachdem du gelernt hast. Nachdem ein Gelehrter dir gesagt hat, du bist befugt zu debattieren. Ich frage mich wirklich, diese Leute, die da reingehen, haben sie ihre Schuyuch gefragt? Die haben gar keine Schuyuch, sonst würden sie nie im Leben da reingehen. Die haben keine Schuyuch. Das sind Waisenkinder. So wie einige keine Eltern haben, haben die keine Schuyuch. Und deswegen gehen die einfach da rein und wollen mitdiskutieren. Aber wenn du einen Scheich hast, ja Scheich, da gibt's jemand, der redet und redet. Ich würde gerne darauf antworten. Soll ich da rein? Sagt er dir ja, bitteschön. Aber er wird erst ja sagen, wenn er weiß, du hast Erfahrung. Wenn er weiß, du hast genug gelernt. Wenn er weiß, Scheinargumente werden dich nicht befallen. Oder du wirst genug Antwort parat haben, dass du diesen anderen nicht noch unterstützt. Gab es doch tatsächlich mal jemand. Und da debattierte er mit jemandem und er kannte einige Bücher nicht. Warum gehst du da rein, wenn du die Basics nicht kennst? Warum tust du dir das an? Al-Imam al-Bukhari gehörte auch zu den Lehrern von Al-Imam Muslim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, aber etwas später, nicht so früh, ja, sondern später, eben als Al-Imam al-Bukhari dann auch in Naysabur war, ja, nachdem er dorthin gegangen ist. Und er lernte natürlich von Al-Imam al-Bukhari insbesondere die Ilal. Ilal, haben wir gesagt, sind diese diese verborgenen Fehler, die sind nicht so deutlich. Du denkst, es ist alles in Ordnung, aber du weißt, da ist was faul. Und Al-Imam al-Bukhari war ein Meister in diesen Sachen. Warum? Ja, er hat ja die Biografien studiert. Al-Imam Muslim auch, aber Al-Imam al-Bukhari ist Al-Imam al-Bukhari. Und deswegen ehrte er ihn. Und zwar wurde berichtet, dass Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, zu Al-Imam al-Bukhari gekommen ist und er hat ihn über einen Hadith gefragt, der sah aus, als ob er astrein war, aber dann hat Al-Imam al-Bukhari ihm gesagt, nee, guck mal, da ist dieses Problemchen da. Da sagt Al-Imam Muslim, er küsste ihn zwischen den Augen, also auf seiner Stirn, und er sagte ihm, lass mich deine Füße küssen. Du Lehrer der Lehrer. Du Meister der Hadithwissenschaftler. Und Mediziner der Hadithwissenschaft in ihren verborgenen Fehlern. Also du behandelst diese Hadith. Also er war verblüfft von diesem Wissen von Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Und das zeigt auch, egal wie viel Wissen du hast, respektiere die Gelehrten. Immer Muslim kam nicht und sagte so, Alhamdulillah, ich habe jetzt auch Wissen, jetzt machen wir Platz hier. Wenn jemand seine Lehrer nicht mehr respektiert, wisse, dass dieses Wissen nicht gesegnet ist. Es geht jetzt nicht um Lehrer, die in die Irre gegangen sind. Nein, möge Allah bewahren. Sondern es geht jetzt darum, du hast jetzt Wissen bekommen, okay? Von mir aus sogar mehr Wissen. Bitteschön. Trotzdem respektierst du deine Lehrer. So wie du deine Eltern respektierst. Für den Muslim sind die Lehrer so wie Eltern. Und deswegen gibt es auch, du hörst es bei einigen Schüler, die sagen, mein Vater, das ist nicht sein Vater, das ist sein Lehrer, aber man sagt Al-Walid. Al-Walid also im Range meines Vaters. Man sagt, das ist der Vater, also nicht leiblich, sondern im wissenschaftlichen Sinne. Die Beziehung zu Imam al-Bukhari war so eng, dass er ihn sogar sich eingesetzt hat für ihn. Und zwar, ich hatte das letzte Mal erwähnt, dass Imam al-Bukhari, rahimahullah, auch Probleme bekommen hatte. Und zwar in Naysabur gab es einen Gelehrten. Und als Imam al-Bukhari kam, die ganze Welt war dann bei Imam al-Bukhari. Das war al-Bukhari. Und einer dieser Gelehrten dort, der hatte dann nicht mehr so viel Schüler in seinen Unterrichten. Auf jeden Fall. Und in dieser Zeit gab es ja das Problem mit den Sekten. Bukhari ist ja auch Schüler von Imam Ahmed, Imam Muslim auch. Imam Muslim hat auch Imam Ahmed getroffen. Ja, also eine gesegnete Zeit. Auf jeden Fall. Und das war die Zeit, wo die Sekten sich verbreitet haben. Und man behauptet hat, Allah spricht nicht. Aber Imam al-Bukhari, rahimahullah, hatte ja eine richtige Aqida. Aqida der Sahaba, auch Imam Muslim, rahimahullah, so wie Imam Ahmad, rahimahullah. Auf jeden Fall, und da wurde er ja geprüft, indem man gesagt hat, was hältst du von der Aussage, die meine Aussprache ist erschaffen? Was soll das heißen? Die Mu'tazila und Jahmiya, die sagen ja, Allah spricht nicht. Okay, was ist dann der Koran? Al-Quran ist dann ein Geschöpf. Also entweder das ist eine Eigenschaft Allahs, wie Ahlus Sunnah sagen, Allah spricht, also ist es eine Eigenschaft Allahs, so wie Allah weiß, so wie Allah lebt, so wie Allah hört, so wie Allah sieht, das sind alles Eigenschaften Allahs, also spricht auch Allah, subhanahu wa ta'ala, hat er ja selbst gesagt, im Koran und der Prophet, alaihi salatu wasalam, in der Sunnah. So. Die Kalam-Anhänger sagen, nein, wenn du sagst, Allah spricht, dann hast du Allah verglichen mit der Schöpfung. Die Jahmiyyah und Mu'tazila, die waren ja so konsequent, dass sie gesagt haben, spricht nicht. Die Ash'ari und Maturidiyah, die versuchen so rational, aber auch dann ja doch nicht zu abzulehnen. Die sagen dann, doch Allah spricht. Okay, Alhamdulillah, aber Sekunde, nicht zu früh freuen. Aber Allah spricht doch nicht. Ja, wie denn? Ja, Allah erschafft einen Ton. Ja, dann hat er doch nicht gesprochen. Doch, das ist Sprechen. Das ist kein Sprechen. Auf jeden Fall, Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, Allah spricht mit einer Stimme, die vernehmbar ist. Jibril hat Allah gehört. Jibril alayhi salam hat Allah gehört. Musa alayhi salam hat Allah gehört. An-Nabi sallallahu alayhi salam hat Allah gehört. Die Kalamschulen sagen nein. Musa a.s. hat Allah nicht gehört. Entweder, da sind sich die Ash'ari und Maturidi auch nicht einig, die einen sagen, Allah hat einen Ton erschaffen, den hat Musa gehört, oder Allah spricht im Sinne von, Allah hat Musa eingegeben. Und wo ist das Sprechen? Ja, das ist Sprechen. Da hat er doch nicht gesprochen. Hat er ihm eingegeben. Wie dem auch sei. Jetzt gab es Leute, die wollten ein bisschen so um den heißen Brei. Da haben sie gesagt, meine Aussprache ist ein Geschöpf. So, das kann man jetzt so und so verstehen. Was meinst du jetzt mit meiner Aussprache? Meinst du jetzt deine Stimme? Oder meinst du das Ausgesprochene, also der Koran? Deswegen hat Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, verboten, das zu sagen. Das ist nicht deutlich. Zeig deine Aqida. Sag, was los ist. Du sagst, Al-Quran ist kein Geschöpf. Das Problem ist aber, dass es gibt ja noch andere Sekten, möge Allah uns vor allen Sekten bewahren, die sagen, unsere Handlungen sind nicht erschaffen. Das ist ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Deswegen hat ja auch Imam al-Bukhari, rahimahullah, ein Werk verfasst, Khalqu Af'al al-Ibad, die Erschaffung der Handlungen der Diener. Allah sagt ja selbst, Allah hat euch erschaffen, samt dessen, was ihr tut. Deine Handlungen sind Geschöpfe Allahs. Wie denn das? Wie hast du denn die Handlung vollzogen? Mit deinen Armen oder nicht? Mit deinen Füßen oder nicht? Und diese Hände und Füße sind Geschöpfe oder nicht? Aber du bist verantwortlich. Dein Wille ist vorhanden. So, das in Einklang zu bringen, das haben die Sekten nicht, also einige Sekten, nicht mitgemacht. Damit also Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nicht die einen unterstützt, die sagen, unsere Taten sind keine Geschöpfe, hat er erklärt, Allah spricht, aber unsere Handlung, wenn ich jetzt lese, meine Handlung ist ein Geschöpf. Jetzt hat einer der Gelehrten in Naysabur das aufgenommen und hat gesagt, aha, seht ihr, der gehört zu dieser Bid'a-Gruppe. Die sagen, die Aussprache ist ein Geschöpf. Das hat Al-Bukhari gar nicht gemeint. Und das ist leider sehr oft. Du nimmst eine Aussage von einem Menschen, verstehst sie, wie du willst, nicht wie er es gemeint hat. Warum? Du willst ihn fertig machen. Frag ihn doch, was meinst du? Ich meine damit das und das und das. Nein, ist egal, was du gemeint hast. Du hast das gesagt. Ja gut, ich habe das gesagt, aber was ist jetzt ausschlaggebend? Was ich gemeint habe oder nicht? Ist meine Absicht ausschlaggebend oder deine Absicht? Ja, das hättest du besser formulieren können. Ja, tut mir leid, Junge, ich habe es jetzt so formuliert. Aber wichtig ist jetzt was ausschlaggebend? Was ich damit meine. Deswegen auch im Islam, zum Beispiel, wenn jemand eine Aussage sagt, dann fragen wir ihn, zum Beispiel bei Scheidungsrecht, abgesehen von der ausdrücklichen Aussage, du bist geschieden. Da gibt es nichts zu interpretieren. Wenn er sagt, anti taliq, dann war es das. Aber diese nicht eindeutig, ich will dich nicht mehr sehen, ich habe die Nase voll. Da fragen wir, was meinst du damit? Wolltest du die Scheidung jetzt aussprechen oder nicht? Da kommt man nicht und sagt, egal, du hast gelitten jetzt, ich habe so und so verstanden. Ja, aber ich habe es nicht so gemeint. So, Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat eben gemeint, Allah spricht. Und das erklärt er auch, rahimahullah ta'ala. Aber wenn ich rede jetzt, wenn ich Koran lese, meine Handlung jetzt, ist es ein Geschöpf oder nicht? Ich, meine Handlungen sind Geschöpf. So, wir sagen natürlich nicht, meine Aussprache ist ein Geschöpf oder ist kein Geschöpf, da wollen wir gar nicht rein, so wie Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, es gesagt hat. Aber das war der Grund, warum man Al-Imam al-Bukhari vertrieben hat aus Naysabur. Dieser Scheich, der einer der Schuyuch von Imam Muslim war, der über Imam Bukhari geredet hat, hat dann gesagt, und Imam Muslim saß in diesem Unterricht, wer zu Al-Imam al-Bukhari geht, der soll meinen Unterricht verlassen. Also ist Imam Muslim aufgestanden, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Vor allen Leuten. Und die Leute wussten, wer Imam Muslim ist. Also hat das auch abbekommen. Aha. Also Imam Muslim ist so wie Imam Bukhari in der Aqida. Wobei, wie gesagt, sie sagen nicht, Al-Quran ist ein Geschöpf, haben sie nie im Leben gesagt, sondern sie sagen, Allah Azza wa Jal spricht mit einer Stimme, die vernehmbar ist. Also natürlich nicht, dass du jetzt Allah hörst, sondern Musa a.s. hat Allah gehört. Das bedeutet, die vernehmbar ist. Also es gibt manche, wie zum Beispiel Musa a.s., die Allah direkt gehört haben. Er hat ihn zwar nicht gesehen, aber er hat ihn gehört, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hat sein Sahih-Werk verfasst innerhalb von 15 Jahren. Ähnlich wie Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, der auch jahrelang sein Hadith-Werk gesammelt hat, verfasst hat. Und er sagte, Al-Imam Muslim, ich habe dieses Werk aus 300.000 gehörten Hadithen ausgewählt. Also eine Auslese aus 300.000 Hadithen. Wie viele Hadithe sind in Sahih Muslim? Ungefähr 7.000. Wenn wir die Wiederholungen weglassen, bleiben es um die 3.000 bis 4.000. Je nach Zählung, je nachdem wie du zählst. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagte, Muslim verfasste sein Buch in seiner Heimatstadt, in Anwesenheit seiner Originalquellen und zu Lebzeiten vieler seiner Lehrer, so dass er sich bei den Wortlauten sorgfältig zurückhielt und bei den Überlieferungsketten präzise vorging. Was soll das heißen? Also er hat sehr genau darauf geachtet, wie der Wortlaut ist. Und hier kommen wir zum Vergleich zwischen Bukhari und Muslim. Was ist der Vorzug? Nun, Al-Bukhari, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, ist strenger, was die Authentizität angeht. Und zwar unter anderem, ein Beispiel dafür ist, dass Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, einen Beweis verlangt, dass ein Tradent, ein Überlieferer, den anderen auch getroffen hat. Es reicht nicht aus bei Bukhari, dass beide vertrauenswürdig sind, gottesfürchtig sind, sie haben beide zu der gleichen Zeit gelebt. Nein, er will noch einen Beleg, dass sie auch in derselben Stadt waren. Das heißt, er guckt ein Buch über die Geschichte von Bagdad oder Damaskus oder was steht in diesem Buch? Der und der ist in dem Jahr reingekommen und der hat diese Stadt verlassen und der hat den getroffen und so weiter. Ein historisches Wert. Was ist passiert in dieser Stadt? So, wenn er dann dieses Buch liest und er sagt, und im Jahr XY ist dann der und der reingekommen und hat den und den und den und den und den und den und den getroffen. Dann sagt, Alhamdulillah, okay, dann nehme ich diesen Hadith. Al-Imam Muslim, rahimahullah, sagt, guck mal, beide sind doch vertrauenswürdig. Ja. Also sie lügen nicht. Ja. Sind sie gottesfürchtig? Ja. Haben sie zur selben Zeit gelebt? Ja. Das war's dann. Wenn der eine sagt, ich hörte Abdullah sagen, das und das und das und das, und er ist kein Lügner, ja, dann haben sie sich doch getroffen, oder nicht? Ansonsten wäre es doch ein Lügner. Das heißt, das reicht vollkommen aus. Deswegen ist ja auch Sahih Muslim Sahih. Das reicht ja vollkommen aus. Aber Imam Muslim wollte auf Nummer sicher gehen. Deswegen sagen wir, er ist authentischer. Das heißt nicht, dass Sahih Muslim nicht authentisch ist. Aber Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, wenn er einen Hadith überliefert und dieser Hadith hat mehrere Themen, dann schneidet er ab und zu mal den Hadith in verschiedene Stücke und erwähnt sie in verschiedenen Kapiteln, je nach Thema. Zum Beispiel, innama al-a'malu bin-niyyat, dieser Hadith, wie die Gelehrten sagen, wird 7-mal in Sahih al-Bukhari erwähnt. Je nachdem, worum es geht. Geht es um Hijra, geht es um Niyya, geht es um Heiraten, geht es um... Je nachdem, was ist das Thema? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, das und das und das und das. Wo liegt das Problem? Das Problem ist jetzt, wenn ich die Überlieferungswege sammeln will, ein und derselbe Hadith, der wurde von dem gehört, also al-Bukhari hat ihn von ersten Tradenten gehört, dann nochmal vom zweiten, vom dritten, vom vierten. Es mag ja sein, dass ein Hadith-Gelehrter nicht nur von einem Lehrer den ein und denselben Hadith gehört hat. Sagen wir mal, innama al-a'malu bin-niyyat. Nee, er hat den Hadith von dem gehört, von dem gehört, von dem gehört. Du sitzt bei meiner Wenigkeit, dann gehst du zum Beispiel, du sitzt bei Sheikh Nail, du sitzt bei Sheikh Abu al-Hussein, dann sagst du, ich habe gehört, Amen sagte, und ich habe gehört, Sheikh Nail sagte, ich habe gehört, Sheikh Abu al-Hussein sagte. Also hast du jetzt 3 Überlieferungswege für die irgendeine Sache. So, Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, erwähnt nicht alle Überlieferungswege an einer Stelle. Das macht aber Al-Imam Muslim. Das heißt, Al-Imam Muslim, rahimahullah, wenn er einen Hadith überliefert, dann sagt er, der und der sagte mir, und der sagte mir, und der sagte mir, dass sie gehört haben von dem und dem, und der andere gehörte es von dem und dem, aber der andere wiederum, er gibt dir alle Überlieferungskette an einer Stelle. Das ist diese Fertigkeit von Imam Muslim, warum einige Gelehrte sagen, das ist besser. Warum? Weniger Arbeit, Junge. Bei Imam Bukhari, viel Spaß, dann jetzt musst du suchen. Wo ist jetzt dieser Hadith? Früher gab es kein Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis oder Register, ja, nach Namen und also diese Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, die haben sich ja mit der Zeit entwickelt. Früher gab es das nicht. Jetzt viel Spaß, du willst jetzt in Sahih al-Bukhari einen Hadith finden mit allen Überlieferungswegen. Dann mach dich mal auf den Weg. Bei Imam Muslim alles schön sortiert an einer Stelle. Deswegen sagen sie, wir bevorzugen Sahih Muslim. Nummer 2, Al-Imam Muslim, rahimahullah, ist präziser in der Formulierung als Al-Imam Al-Bukhari. Heißt nicht, er ist richtiger, sondern er ist einfach nur präziser. Al-Imam Muslim sagt ja, zum Beispiel jetzt, ja, Abdullah und Abdurrahman berichteten mir. Abdullah sagte, es berichtete mir irgendjemand. Und das war Abdullah. Und Abdurrahman sagte, es sagte mir. Also auf Arabisch, haddathana und akhbarana. Was ist der Unterschied jetzt? Ich sage dir oder ich berichte dir? Ich verkünde dir. Was ist der Unterschied jetzt? Kein Unterschied. Das zeigt, wie präzise die Hadith-Gelehrten sind. Der Mann macht einen Unterschied. Der sagt, guck mal, dieser Tradent, Überlieferer, der hat mir gesagt, akhbarana. Heißt was? Hat mir berichtet. Aber der andere, okay, ja, was kommt jetzt? Der andere, der hat mir gesagt, haddathana. Hat mir gesagt. Ist doch das Gleiche, oder nicht? Ja, ja, aber Arbeit ist Arbeit. Präzision ist Präzision. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagt, der und der, sie sagten, dass der und der ihnen berichtet hat. Der unterscheidet nicht so fein. Warum? Also, mit Verlaub, das Gehupf ist wie gesprungen. Deswegen sagen einige, Al-Imam Muslim, sein Werk ist präziser. Und das zeigt, was Hadith-Wissenschaft ist. Und wie vertrauenswürdig die Hadith-Gelehrten sind. Ich hatte euch das letzte Mal, glaube ich, erwähnt von An-Nasa'i. Inshallah, werden wir es dann nochmal erwähnen. Er kam ja und wollte lernen von einem Scheich. Dann hatte dieser Scheich aber den Verdacht, dass der vielleicht so ein V-Mann ist. Ja? Also hat er mir gesagt, tut mir leid. Also, bitte, ich möchte nicht, dass du in meiner Sitzung bist. Also stand er vor dem Fenster der Moschee. Oder am Fenster der Moschee. Was schreibt jetzt An-Nasa'i? Er schreibt, ich hörte ihn sagen, das und das und das. Danach, als sie wussten, Alhamdulillah, ist kein V-Mann, alles in Ordnung, Alhamdulillah, kam er dann. Dann schreibt er was? Er sagte mir. Er sagte mir, ist natürlich viel besser in der Hadith-Wissenschaft, wenn du sagst, der Scheich sagte mir, ist höher gestellt, als wenn du sagst, ich hörte. Ist es nicht gehupst wie gesprungen? Nein, Präzision. Hier habe ich von draußen gehört. Ich saß nicht als Schüler und er hat mich unterrichtet. Nein, nein, das wollte er ja nicht. Sondern ich saß draußen und habe es mitbekommen. Also sage ich dir das auch. Das sind unsere Gelehrten. Wenn da irgendwie so ein Islamkritiker kommt oder diese Koraniten, ja, oder was weiß ich was, die versuchen die Sunna anzugreifen und, ach, wer sagt das? Ihr habt keine Hadith-Wissenschaft gelernt, so einfach ist es, tut mir leid. Wenn ihr wüsstet, was Hadith-Wissenschaft ist, würdet ihr sagen, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Anders geht's gar nicht. Wie Allah Jalla wa Ala diese Gelehrte auserkoren hat und wie sie ihre Zeit eingesetzt haben, das ist nicht normal. Würdest du das machen? Bitteschön. Bist du so gründlich? Aber weil sie so gründlich waren, hat Allah ihren Rang erhöht. Wie kommt man, dass man Jahrhunderte später Al-Bukhari, du hörst heute Al-Bukhari, gibt es einen Muslim, der Al-Bukhari nicht kennt? Selbst die Nicht-Muslime kennen Al-Bukhari. Al-Bukhari ist sogar so, in Tunesien, wenn er dir nicht glaubt oder so, sagt er dir, ach, denkst du, ich habe Bukhari geleugnet oder was? Also das ist sogar im Sprachgebrauch etwas Besonderes. Das weiß jeder Mensch. Und auch andere Gelehrte, natürlich jetzt Abu Hanifa, Malik und so, wie sie alle heißen. Warum? Weil sie eben aufrichtig waren. So wie Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, über Imam al-Nawawi sprach. Er sagte, das Geheimnis seiner Berühmtheit und dass seine Werke wie die 40 Nawawi-Hadithe, Riyadus Salihin, kennt die ganze Welt. Durch, wa? Es gibt viele Leute, die 40 Hadithe geschrieben haben. Er war ja nicht der Einzige, der 40 Hadithe gesammelt hat. Guckt mal. Du gehst jetzt zu den Hadith-Werken und nimmst einen Hadith von ihr, sagst, Wallah, der hört sich gut, also wichtig an. Ich nehme den mal hier und hier, das ist auch wichtig. Jetzt sammelst du 40 Hadithe. Glaubst du, Imam al-Nawawi war der Erste, der das gemacht hat? Oder der Letzte? Es gab viele. Aber warum kennt die ganze Welt Arba'in al-Nawawi? Ibn Uthaymin sagt nun, das war bestimmt durch sein Ikhlas. Seht ihr, wie unsere Gelehrten mit den anderen Gelehrten umgehen? Für die ganze Fraktion, Mubtadi', Bal, Mudil, und du darfst nicht. Habt ihr das von Ibn Baz, Ibn Uthaymin? Habt ihr nicht? Und deswegen sage ich immer, guckt mal, wenn ihr heutzutage hört, oh, hör nicht dem, hör nicht dem, hör nicht dem. Immer mit der Ruhe. Hat das Ibn Baz gesagt? Nein. Tschüss, Assalamu alaikum. Ja, aber Sheikh XY, Habibi, darf ich Ibn Baz folgen oder darf ich ihm nicht folgen? Ja, aber, ich bleibe bei Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Albani, Alhamdulillah. Was hältst du von Sheikh XY, ja, Achi? Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Albani. Zerbrech mir nicht den Kopf, der sagt das, der sagt das, der sagt. Halten wir uns an diese großen Gelehrten, Alhamdulillah? Ich sage nochmal, ich sage nicht, es gibt keine anderen Gelehrten, aber ich meine, von Ahlus Sunnah jetzt, ja, natürlich nicht die Kalam-Leute, die sagen, A'udhu Billah, diese drei. Aber ich meine jetzt von den Ahlus Sunnah, von Manhaj al-Salaf, ja, die das, diesen Weg eingeschlagen haben, die sind anerkannt. Also bleib bei denen. Sobald, wie oft, was hältst du von XY? Ja, warum fragst du mich? Ich sag dir, geh zu Ibn Baz, Ibn Uthaymin al-Albani, du sagst mir, was hältst du von XY? Solange du Wissen von diesen Gelehrten nehmen kannst, warum willst du von anderen, wo unstrittig, wo Uneinigkeit ist, nimm doch da, wo die Einigkeit ist, walillahi alhamdu wal minna, dann hast du keine Sorgen, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Also, das eine war, dass, warum das Werk von Sahih Muslim bevorzugt wird, also wie gesagt, vom Technischen her, nicht vom Inhalt her. Vom Inhalt, Sahih al-Bukhari ist die authentischste Hadith-Quelle. Dann Sahih Muslim. Was ist dann die nächst authentischste Quelle? Dritter Platz, ja? Abu Dawud? Tirmidhi? Ja? Muwatta? Also wir haben gesagt, zuallererst ist ja gar nicht Bukhari. Was ist zuallererst? Vor Bukhari ist was? Abgesehen vom Koran. Wir reden jetzt von Hadith. Ja? Barakallahu fiik. Muttafaqun alayh. Also was Bukhari und Muslim überliefert haben. Es gibt Hadithe, die sind sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim. Das ist das authentischste aller authentischsten Hadithe, die es überhaupt gibt. Wenn der Hadith sowohl in Bukhari ist, als auch bei Muslim ist. Das nennt man übereinstimmend überliefert. Muttafaqun alayh. Also Bukhari und Muslim sind einer Meinung, dass dieser Hadith authentisch ist. Das ist number one. Danach, immer noch authentisch, aber wir reden hier über best of the best. Danach, was Bukhari überliefert hat. Danach, was, aber nicht Muslim. Also der Hadith ist in Bukhari, ist aber nicht bei Muslim. Danach, authentisch ist was? Das, was bei Muslim ist, aber Bukhari hat es nicht überliefert. Ist auch authentisch. So, was ist Nummer 4 jetzt? Ne? Nummer 4? Jazakallahu khairan. Bevor wir jetzt zu den anderen Hadith-Werken kommen, reden wir erst einmal über Hadithe, die zwar nicht bei Bukhari und Muslim überliefert wurden, aber die Bedingungen von Bukhari und Muslim beide zusammen einhalten. Also, es wurde nicht in Bukhari überliefert, auch nicht in Muslim. Aber die Überlieferungskette ist genauso stark, wie wenn es Bukhari geprüft hätte oder Muslim geprüft hätte. Danach, was? Ja? Barakallahu fik. Ein Hadith, der steht nicht in Bukhari, steht auch nicht in Muslim. Aber die Überlieferungskette entspricht den Bedingungen von Bukhari, aber nicht von Muslim. Danach, die nächste, Nummer wie viel haben wir jetzt? Also wir haben gesagt, muttafaqun alayh, dann man farada bihi al-Bukhari, man farada bihi Muslim, sahih ala shaykhain, ala sharti shaykhain, dann sahih ala sharti al-Bukhari, jetzt sahih ala sharti Muslim. Also es ist authentisch gemäß der Bedingung von Muslim. Jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommen die anderen Hadith-Sammlungen. Und da sind sich die Gelehrten nicht einig. Einige sagen Abu Dawud, andere sagen Tirmidhi und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dann kommen die anderen Hadith-Werke. Also 6 Stufen in der Rangliste der Authentizität hat was mit Bukhari und Muslim zu tun. Al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ist mit 55 Jahren gestorben, rahimahullah ta'ala, in seiner Stadt Naysabur. Und wurde auch dort begraben. Und wie gesagt, sein Leben war voller Wissenschaft und voller Werke. Er hat auch viele Werke über diese Fehler, diese verborgenen Fehler. Abschließend noch eine wichtige Sache. Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim sind die authentischsten Bücher überhaupt, was die Hadith-Sammlungen angeht. Heißt das, dass jeder einzelne Hadith dort authentisch ist? Erstens, wie die Gelehrten geprüft haben, jahrhundertelang, haben sie herausgefunden, Sahih al-Bukhari ist authentischer als Sahih Muslim. In Sahih Muslim wurden sehr, 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 sehr wenige Hadithe kritisiert. Das ist ein Vorteil und kein Nachteil. Das zeigt, wie die Gelehrten mit diesen Werken umgegangen sind. Auch wieder an die Fraktion Islamkritiker und Koraniten und Sunna-Gegner und so weiter. Die Gelehrten haben nicht gesagt, okay, immer Muslim, du heißt Muslim, das ist ein gesegneter Name. Er sagt, was du willst, wir glauben dir. Sondern haben gesagt, hör mit deinem Buch. Was ist das für ein Hadith hier? Wer ist das hier, dieser Überlieferer? Warum hast du von dem überliefert? Und warum das? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Werke wurden geprüft auf Herz und Niere. Sämtliche Fehler, die angebliche Fehler, wurden widerlegt. Und doch gibt es bei Sahih Muslim eine Handvoll, wir reden nur von Handvoll, Hadithe, die kritisiert wurden, wobei Muslim, rahimahullah ta'ala, auch Belege hat für seine Ansicht, dass sie authentisch sind. Wir reden hier nicht von eindeutig falsch, sondern da wurde diskutiert. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, die Gelehrten sind sich einig, dass Al-Bukhari in den Wissenschaften erhabener ist als Muslim, dass er sich in der Hadith-Kunst besser auskennt und dass Muslim sein Schüler war, der ständig von ihm profitierte und seinen Spuren folgt. Das heißt also, Ibn Taymiyyah sagt, Bukhari ist ein Tick besser. Aber das heißt nicht, oder deswegen, wenn wir sagen, Sahih Muslim ist nicht so in der Rangstufe, nicht, dass es alles falsch ist oder dass sehr viel falsch ist, nein, sondern es gibt einige Hadithe, die kritisiert wurden. Ibn Taymiyyah sagt, zu dem, was manchmal Sahih genannt wird, also authentisch, gehört auch das, was von einigen Hadith-Gelehrten als authentisch eingestuft wird, während andere ihnen darin widersprechen und sagen, es ist schwach, nicht authentisch. So etwa Überlieferung, die Muslim in seinem Sahih überliefert hat, deren Authentizität jedoch von anderen Gelehrten angezweifelt wurde, sei es von jemandem auf gleichem Rang, niedrigem Rang oder höherem. Für deren Richtigkeit darf man also nicht ohne Beweise eine eindeutige Behauptung aufstellen. Beispielsweise, Ibn Taymiyyah sagt weiter, überlieferte Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Sonnenfinsternisgebet 3 Verbeugungen und 4 Verbeugungen gemacht habe. Dies hat er allein überliefert, ohne dass Al-Bukhari es aufgenommen hätte in seinem Hadithwerk. Diese Überlieferung haben die erfahrenen Gelehrten als schwach angesehen und gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Sonnenfinsternisgebet nur einmal verrichtet, an dem Tag, an dem sein Sohn Ibrahim starb. Also kann er es nicht einmal so gebetet haben und einmal so gebetet haben. Ähnlich ist das, ist der Hadith bei Muslim, Allah erschuf die Erde am Samstag, er schuf die Berge am Sonntag, er schuf die Bäume am Montag, er schuf das Verhasste am Dienstag, er schuf das Licht am Mittwoch, ließ darin die Tiere entstehen am Donnerstag und er schuf Adam am Freitag. Dieser Hadith wurde von Gelehrten angegriffen, also kritisiert, die in diesem Bereich kundiger waren als Muslim, wie Yahya ibn Ma'in, Al-Bukhari selbst und andere. Al-Bukhari erwähnte, dass dies zu den Worten von Ka'b al-Ahbar gehört. Also nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine Gruppe hielt es jedoch für authentisch, wie Abu Bakr ibn al-Ambari, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi und andere. Al-Bayhaqi und andere stimmten jedoch denen zu, die es als schwach betrachteten. Auch im Sahih von Bukhari selbst gibt es 3 Hadithe, deren Authentizität von einigen bestritten wurde. Und Al-Bukhari war in dieser Kunst erfahrener und bewandeter als Muslim. Trotzdem überlieferte Muslim manchmal mit Formulierungen, die Al-Bukhari ausließ. Und einige Hadithgelehrte sagen, dass diese Formulierungen schwach seien. Mitunter liegt die Wahrheit bei denen, die sie für schwach halten, wie im Fall des Sonnenfinsternisgebets mit 3 und 4 Verbeugungen. Und mitunter liegt sie bei Muslim, also die Wahrheit, manchmal so, manchmal so. Das heißt also, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, es gibt, also wir reden hier von 3 Hadithen, 4 Hadithen, von wie viel? 4000. Also das ist überhaupt kein Angriffspunkt. Du kannst nicht sagen, okay, weil es 3 Hadithe gibt, die sind nicht authentisch, alles nicht authentisch. Nee, nee. Erst einmal, es ist keine eindeutige Schwäche. Einige sagen ja, andere sagen nein. Zweitens, diese präzise Betrachtung zeigt doch, dass sie nicht blind folgen, die Gelehrten. Und das zeigt also, wenn sie sagen, bei 3, 4 Hadithen, also da müssen wir, was heißt das? Dann sind die anderen 3900 Hadithe astrein. Und das ist doch eine Meisterleistung. Eine Fehlerquote von, was sind 3 von 4000? Also bitte. 0, und dann irgendwann nach 5 Kilometer kommt die 1. Ja, nee, das ist doch perfekt, oder nicht? Für Menschen. Also ist das überhaupt kein Angriffspunkt. Ganz im Gegenteil, wir sind stolz darauf, wie das da Fehler sind. Wir sind stolz darauf, dass die Gelehrten so präzise sind und dass es da keine hier so Vetternwirtschaft und so, ach was, Kollege, ist egal, Muslim, ist Muslim, das war's. Nein, nein. Der Religion Allah subhanahu wa ta'ala gibt's kein Verwischen und Vertuschen, sondern es gibt Belege, also wird darüber geredet. Abschließender Satz für heute, inshallah ta'ala. Al-Albani rahimahullah ta'ala hat einige Hadithe auch als nicht so ganz authentisch eingestuft in Sahih Muslim. Dafür wurde er angegriffen. Sagen wir mal kritisiert. Angegriffen beziehungsweise kritisiert. Gut, es gibt Angriffe von Seiten der Sekten. Die haben, das war ein gefundenes Fressen für die. Ja, endlich können wir Al-Albani zusammen. Ja. Aber die Objektiven, die sagen, okay, rahimahullah. Wenn er einiges als nicht authentisch eingestuft hat, weil vor ihm andere es auch als nicht authentisch eingestuft haben, bitteschön, dann sagen wir, barakallahu fik, okay, du bestätigst also, dass diese Hadithe nicht ganz authentisch sind. Sollte aber Al-Albani rahimahullah etwas als schwach eingestuft haben, aber andere vor ihm haben es nicht eingestuft als schwach, dann sagen wir, rahimakallah, möge Allah deinen Rang erhöhen, aber tut mir leid, da folgen wir dir nicht. Sagen die Ulama, nicht ich, Winzling, rede über Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sondern die Gelehrten. sagen, die Einstufung von Imam al-Albani rahimahullah, was Sahih Muslim angeht, müssen wir aufteilen. Hat er Leute, die vor ihm das kritisiert haben? Bitteschön. Dann bestätigt er ja diese Kritik. Gab es niemanden vor ihm? Ja, wie kann er dann nur? Junge, er ist ein Gelehrter. Und es mag sein, dass er sich anstrengt und falsch liegt, oder gibt es das nicht auf dieser Welt? Und noch einmal, diejenigen, die das als Angriffspunkt nehmen, um ihn anzugreifen, ja, zu verhöhnen, ja, zu verspotten, das sind Sektenanhänger. Die haben ein Problem mit seiner Aqida und nicht, dass, wenn das irgend so ein Sektenanhänger wäre, dann würden sie sagen, oh, unser Imam hat das gesagt. Ja, okay, das mag falsch liegen. Und das ist diese mangelnde Objektivität. Sei doch so wissenschaftlich und vergiss jetzt mal deinen Hass und bleibe bei den Fakten. Okay, du sagst, er liegt dir falsch. Okay, das war's, aber mach jetzt keinen Film draus. Sondern sage, tut uns leid, Albani, hier liegst du falsch. Bitte schön, wir sagen ja nicht, Albani ist ein unfehlbarer Prophet oder sowas. Er mag richtig liegen, er mag falsch liegen. Möge Allah ihn belohnen für seine Anstrengungen. Möge Allah ihm vergeben, wenn er was falsch gemacht hat. Genauso wie wir Allah anflehen, dass er uns vergibt. Auf jeden Fall, das waren einige Punkte über Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala. Möge Allah ihn reichlich belohnen für seine Mühen. Möge Allah uns aus diesem Werke profitieren lassen. Möge Allah uns näher bringen zur Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.